Du hörst den Solarlago Energy Talk.
Die Sommer, die werden heißer, Hitzewellen werden länger und Städte, die speichern die Wärme wie riesige Akkus. Doch während wir viel über Klimaschutz sprechen, wird eine Frage auch immer wichtiger. Wie schützen wir denn uns eigentlich vor den Folgen des Klimawandels? Wie bleiben Gebäude, Wohnungen und Quartiere auch in Zukunft lebenswert? Darüber sprechen wir heute mit zwei Experten aus dem Unternehmen EGS-Plan mit Sitz in Stuttgart und in Radolfzell, mit dem Geschäftsführer Tobias Nusser und dem Niederlassungsleiter hier in Radolfzell, Armin Sattler. Armin, Tobias, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Danke für die Einladung.
Für alle, die jetzt EGS-Plan noch nicht kennen sollten, was macht ihr denn eigentlich genau?
Ja, bei EGS-Plan, was machen wir da? Wir sind ein Ingenieurbüro und wir beschäftigen uns seit 30 Jahren mit den Themen der Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien, aber auch der Klimaneutralität auf der Ebene von einzelnen Gebäuden, Quartieren bis hinauf zu den Städten. Unsere Arbeit, die befasst sich in der frühen Konzeptphase mit Studien, Klimaschutzbetrachtung, aber auch klassische Planung von Gebäudetechnik, Bauphysik, aber auch die spätere Betriebsoptimierung, Monitoring sind Themen, die wir als ganzheitliches Aufgabenverständnis in unserem Büro betrachten. Und Armin und ich sind nicht nur EGS-Plan allein, sondern wir sind zusammen mit rund 100 Kolleginnen und Kollegen an unseren Standorten in Stuttgart und Radolfzell aktiv.
Ja, da haben wir verschiedene Abteilungen auch unsere Geschäftsbereiche aufgebaut. Wir haben zum einen die klassische Versorgungstechnik mit der HLSK und Elektrotechnik, eine große Energiekonzeptionabteilung, wir haben eine Gebäudeperformanceabteilung, ein Thema Contracting ist bei uns ein Thema und aber auch natürlich die Bauphysik, die sich vor allem auch mit dem Thema der Gebäudehülle und den Gebäuden an sich betrachtet. Aber wir versuchen dann halt nicht nur Quartiere und Plätze zu gestalten, sondern auch die Gebäude so zu gestalten, damit sie gut funktionieren und vielleicht sogar ohne viel Technik und Energieeinsatz funktionieren.
Okay, das hört sich jetzt sehr umfangreich an, was ihr macht. Und weil du das gerade angesprochen hast, Gebäude, wie die funktionieren. Wir haben auch heute das Thema hier auf der Agenda, wenn es um Hitzeresilienz geht. Warum wird denn dieses Thema eigentlich immer wichtiger heutzutage für euch in eurem Geschäftsbereich?
Ja, wir haben ja das Thema Klimaschutz und Energiewende als unser Kernthema bei uns in unserer DNA drin. Und das Thema Klimaanpassung wird immer stärker. Das ist ein Thema, das von unserer Auftraggeberschaft dann auch tatsächlich eingefordert wird. Hitzesituationen, extreme Hitzesituationen, die nehmen zu. Und das sind natürlich Aufgaben, die sowohl von Kommunen als auch von Liegenschaftseigentümern natürlich erkannt werden und die sich vorbereiten und Lösungen wollen, wie sie sich gegenüber diesen Hitzewellen oder Extremsituationen dann auch positionieren können. Und wenn man das mal anschaut, was unsere Aufgabe ist, da würde ich einfach nochmal den Schritt zurück machen wollen und auch nochmal fragen, was ist denn so eine Hitzesituation, die ganz prägnant ist? Der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel, der definiert zwei Indikatoren, mit denen ich so eine Hitzebelastung bewerten kann. Das eine ist der Hitzetag. Das sind Tage, in denen die Höchsttemperatur über 30 Grad steigt. Das andere sind die sogenannten Tropennächte. Tropennächte sind dann Nächte, in denen die Nachttemperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Und diese zwei Werte sind ganz wichtig, wenn man eben diese Hitzebelastung, die wir heute erfahren, aber auch zukünftig haben, dann irgendwo mit erfassen wollen. Und das Spannende ist, ich habe tatsächlich im Vorfeld von unserem Podcast mal die Klimadatenzeitreihe von 1970 bis heute von Konstanz in den Blick genommen. Das ist also knapp eine Menge an einer halben Million Datenpunkten, die ich da angeschaut habe. Und das Schöne, was man daraus sieht, dass zum Beispiel diese Hitzetage, die ich gerade beschrieben habe, die gab es früher auch schon. Die Besonderheit ist die, dass wir die Hitzetage, die hohe Anzahl an Hitzetage, die wir jetzt sehen, vermehrt kontinuierlich jedes Jahr wiederfinden. Also in den letzten 10 Jahren waren 8 jeweils Maximalwerte von diesen Hitzetagen dann zu verzeichnen in Konstanz. Also sehen wir genau diesen Effekt des Klimawandels und auch die Tropennächte, die Ansammlung von längeren Nächten, auch Episoden mit längeren Tropennächten, die erkennen wir in den letzten 10 Jahren, dass die deutlich zugenommen haben. Und genau das ist ja auch ein Klimawandeleffekt, dass wir in Zentraleuropa durch den Klimawandel länger anhaltende Extremwetterlagen haben. Ja, das heißt, die Hitze, die wir heute dann haben, die hält dann länger an, ja, weil der Wetterumschwung nicht so stark kommt. In der Vergangenheit, in den letzten 30, 50 Jahren, war das vielleicht mal ein oder zwei Tage und danach gab es einen Wetterumschwung und dann hat es wieder die Abkühlung gegeben. Und diese heutige Situation erfordert eben, dass wir eben Lösungen haben für länger anhaltende Zeiträume. Und das ist etwas, was für uns als Aufgabe dann ganz wichtig ist, dass wir hier Lösungen erarbeiten für eine gute Aufenthaltsqualität in Quartieren, weil letztendlich, wenn wir das nicht schaffen, wir tatsächlich nicht nur das Thema Aufenthaltsqualität, sondern auch Gesundheitsrisiko bei den Bewohnern und den Bewohnerinnen da, sag ich mal, aus den Augen verlieren würden.
Also, Kannst du das gerne ergänzen?
Ich würde gerne ergänzen. Ich würde auch ein bisschen die Gebäudeseite noch mal ein bisschen mit betrachten bei dem Thema. Also, wie gesagt, es war früher auch schon heiß. Es wird jetzt immer heißer, das merken wir, wie es Tobias gerade gesagt hat. Was hinzukommt, ist eben, sagen wir, die Baukultur der letzten 10, 20 Jahre, die dann einfach auch dafür gesorgt hat, dass die Auswirkungen dieser Hitzeperioden auf die Gebäude noch mal intensiver werden. Wir haben natürlich durch, sagen wir, energieeffiziente Gebäude, sagen wir, unwahrscheinliche gut gedämmte Gebäude heutzutage, sorgt aber auch dafür, dass mein Gebäude nachts nicht mehr auskühlt. Das heißt, wenn ich dann auch nicht ordentlich lüfte oder ordentlich lüften kann, wie zum Beispiel in einer Schule oder im Bürogebäude, wo ich ja nachts einfach die Fenster offen stehen lassen kann, so, dann schaukelt sich das hoch und mit der längeren Hitzeperiode heizen diese Buden dann einfach unwahrscheinlich auf. Wir haben eine Architektur, die, sagen wir, schöne, große, weite Plätze gemacht haben, wo die Sonne dann halt hinscheint und kein Baum steht. Wir haben großflächige Glasfassaden. Und diese zwei Themen in Kombination machen das Ganze so schlimm, wie es dann auch in den letzten zwei Wochen da auch war bei uns.
Ja, also in den letzten zwei Wochen, wir sind jetzt gerade im Juli hier, 2026. Ja. Es war gerade eine Phase eben gewesen, so wie ihr es auch beschrieben habt, wo es einfach kontinuierlich sehr, sehr heiß war, wo eben nicht ein Wetterumschwung stattgefunden hat und es eine Abkühlung gab. Also verstehe ich es richtig, dass vielleicht eine von den Klimaherausforderungen sind, so wie du es geschildert hast. Im Winter haben wir zwar sehr gut gedämmte Gebäude, die uns viel Energie sparen, aber im Sommer passiert fast das Gegenteil und wir bekommen diese Wärme gar nicht richtig heraus. Und da ist so eine Zukunfts- oder eine Gegenwartsaufgabe auch von euch, wenn neue Quartiere entstehen, ein neues Gebäude entsteht, das anders und schlauer anzugehen. Wie sind dann da so Lösungen? Also ich frage mal ganz naiv, muss ich jetzt weniger dämmen auf einmal oder wie schaut das aus?
Nein, du musst die richtige Lösung dazu finden. Also es fängt in der Architektur schon an. Ne? Also zum einen, also wir haben auch das Thema Holzbau ist ein großes Thema, was auch in die gleiche Richtung geht. Wir machen Holzgebäude aus nachhaltigen Gründen. Da fehlt uns die Speichermasse von dem Gebäude. Das heißt, das, was wir nachts runterkühlen, also beim Wohngebäude, kann ich nachts die Fenster aufmachen, ich bin nur zu Hause, lüfte es durch. In einem Bürogebäude oder in einer Schule kann ich nachts nicht die Fenster offen lassen stehen. Wenn dann ein Gewitter kommt oder ein Einbrecher kommt, dann habe ich ein Problem mit dem Gebäude. Das heißt, ich kann es nicht runterkühlen. Mir fehlt auch die Speichermasse von den Holzgebäuden, ich habe große Fassaden. Wir sitzen hier im alten Kasernengebäude, ne, mit moderaten Fensterflächenanteilen, haben viel Grün außenrum, sind verschattet hier auf der Fassade. Ich konnte jetzt hier bis morgens um 12 Uhr die Fenster offen lassen und hier lüften und runterkühlen. Das Gebäude funktioniert eigentlich ganz gut. So, und da muss auch vielleicht die Denke wieder ein bisschen hingehen, auch wenn man in südliche Länder schaut, wie da gebaut wurde oder gebaut wird, mit, sagen wir, gegenseitigen Verschattungen von den Gebäuden. Bei uns ist es eher so, dass man bei jedem Baugenehmigung Untersuchungen machen muss, wie ist der Schattenwurf von dem neuen Gebäude auf den Bestand? Hat der Nachbar noch nach wie vor genügend Stunden am Tag Besonnung auf der Fassade? Vielleicht in 10 Jahren, wenn die Leute froh sein, wenn sie nicht mehr so viel Besonnung auf der Fassade haben werden. Also da kommen wir ein bisschen wieder hin in diese Richtung. Man muss da, glaube ich, in die südlichen Länder gehen und da sich das ein bisschen anschauen, auch was die tun und getan haben. Das wird bei uns in die Richtung laufen.
So dass sie quasi ja schon uns einige Jahre oder Jahrzehnte voraus sind. Wir lernen jetzt etwas, eben auch vielleicht aus südlicheren Gefilden. Und ein Punkt, den du gesagt hast, hindert uns teilweise auch, sag mal, die Verwaltungsaufgaben oder die Reglementierung daran, richtig zu bauen, in Anführungszeichen? oder haben wir trotzdem die Möglichkeiten, es zu tun, oder habt ihr trotzdem Möglichkeiten, es zu machen? Du hast jetzt eben gesprochen, es gibt Vorschriften, so viel Sonnenstunden, Beschattung, darf sein, darf nicht sein. Ja. Ist das Hindernis oder?
In dem Fall ist ein Hindernis, wenn man jetzt sagen wir, auf das Thema Kühlung vielleicht noch eingeht, ist es zum Beispiel so, dass die ganzen öffentlichen Gebäude mittlerweile sehr viel auf Low-Tech gehen wollen, also aus finanziellen Gründen im Endeffekt, man will es Invest sparen, man will sich vor allem aber auch die Wartung von sagen wir, aufwendigen, komplizierten Anlagentechniken sparen. Also gerade bei Schulen ist es gerade mittlerweile wieder sehr opportun, versuchen ein Low-Tech-Konzept zu fahren. Das heißt, man versucht dann trotzdem wieder mit Nachtlüftung zu agieren, mit vielleicht motorisch öffnbaren Fenstern statt einer Lüftungsanlage, wo wir dann die dann zufahren, wo auch kein hoher Energie-Impact ist. So, und diese Kühlung im Gebäude, die kann man auch regenerativ darstellen und kann da schon was runterbringen. So, und das sagt aber die Verwaltung, sagt dann aktive Kühlung nein. Wir können aber was eigentlich gar keine Energie kostet, also mit Erdwärmesonden, Brunnen, adäquate Abluftbefeuchtung, haben wir Kühlsysteme, die eigentlich so gut wie keine Energie verbrauchen, also auch kein PV-Strom, der da wäre im Sommer. Da schiebt uns dann teilweise dann schon wieder die Verwaltung in Riegel vor. Das heißt, die richtigen Freiheitsgrade fehlen uns schon ein bisschen in Deutschland. Ja, das ist so, aber in vielen Stellen.
Okay, das heißt, da müsste nachgearbeitet werden. Du hast jetzt von einzelnen Gebäuden gesprochen. Wenn wir uns jetzt anschauen, viele einzelne Gebäude ergeben ein Quartier. Und wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen, Tobias, dann wird es ja richtig spannend, wenn es darum geht, wie könnten denn ganze Quartiere betrachtet werden oder auch zukünftig ausschauen?
Ja, das ist völlig richtig. Die Gebäude befinden sich im Quartiers, im oberen Kontext, und da stellt sich natürlich diese Frage, wie kommen wir denn überhaupt zu diesen Hitzesituationen, die so extrem sind? Und wir haben tatsächlich im letzten Jahr im Strategiedialog Baden-Württemberg in einem Forschungsrahmen untersuchen dürfen mit unserem Steinbeis-Innovationszentrum Energie Plus, wie denn solche Maßnahmen dann getroffen werden können, die dieser Hitzebelastung entgegenwirken. Und das war für uns auch ein ganz spannender Lernprozess, erstmal zu erkennen, woher kommt denn genau diese Hitzebelastung in den Städten. Ja, und das ist, denke ich, vielleicht auch nochmal ganz, ganz spannend, nochmal zu erläutern, warum sich denn Städte besonders aufheizen. Also wir haben in den Städten natürlich eine Ansammlung an Oberflächen, die Asphalt, Beton, das sind alles Speichermassen, die Solarstrahlung tagsüber aufnehmen und natürlich auch speichern. Und diese dann verzögert dann auch abgeben. Und diese Speichermasse, die führt zu dieser Überhitzung. Gleichzeitig haben wir wenig Grünflächen, wenig Bäume, wenig Regenwasser, Rückhaltebecken, Seeflächen, Wasserflächen, die dem entgegenwirken würden. Und besonders nachts ist es dann kritisch, wenn diese Wärme, die tagsüber gespeichert wurde, dann abgegeben wird. Ja, im städtischen Kontext haben wir die Situation durch die vielen Gebäude, dass dann halt auch nicht die Luft ungehindert durch die Straßen fegt und dann die Wärme wieder herausträgt. Das heißt, wir haben so eine ungünstige Situation bezüglich dieser aufgenommenen Energie über die Solarstrahlung, die dann auch wieder abzugeben. Und das ist dieser Effekt, dass eigentlich unsere Städte dann im Vergleich zum Umfeld stärker aufheizen. Und wenn man jetzt eben das betrachtet, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass wir eben über längere Hitzeperioden sprechen, dann kumuliert sich das eben dann. Von Tag 1, 2, 3, 4 wird es immer entsprechend wärmer. Und was führt es denn dazu? Wir haben das sehr schön gesehen, die letzten 10 Tage in der Junihälfte. Da hatten wir genau so eine Situation in Deutschland, wo dann die Temperaturen angestiegen sind. Am Anfang war es noch moderat, man konnte damit umgehen. Aber dann gegen Ende, als dann auch nachts die Temperaturen nicht mehr gesunken sind, aus dem persönlichen Umfeld hat man es vielleicht gemerkt, die Leute waren gestresst, die Leute waren erschöpft, die konnten nachts nicht mehr schlafen. Und wenn man jetzt so vulnerable Bevölkerungsgruppen anschauen, alte Leute, Leute mit Vorerkrankungen, da ist es dann nicht nur Erschöpfung und Unwohlsein, sondern da geht es auch wirklich um gesundheitsgefährdende Themen, die man dann eben aus Sicht einer Kommunalverwaltung dann wirklich als Aufgabe verstehen muss, wie kann ich denn da dagegen vorgehen. Und das war letztlich auch ein Thema von unserem Forschungsprojekt, aufzuzeigen, welche Maßnahmen sind denn tatsächlich wirksam, um die Hitzebelastung für die Menschen dann auch reduzieren zu können.
Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, welche Maßnahmen das sein können, ganz konkret jetzt, dass ich mir was vorstellen kann, wie ich diese Gegebenheit, die du gerade geschildert hast, dass der Ofen quasi immer so ein bisschen an ist und nie ganz ausgeht oder sogar mal kühlt. Was kann die Kommune da machen oder was könntet ihr auch da leisten oder was können Leute, die Quartiere gestalten, leisten?
Also wir haben in unserem Forschungsprojekt sogenannte Handlungsempfehlungen formuliert. Und diese Handlungsempfehlungen, da wollten wir nicht einen großen Katalog von 50 Maßnahmen, sondern konkret auf wenige wirksame Maßnahmen hinarbeiten, damit die auch wirklich als Leitmotiv dann in einer Stadtplanung oder auch in der Umnutzung von bestehenden Quartieren dann auch zum Tragen kommen können. Und da gibt es drei zentrale wirksame Maßnahmen, die man in den Blick nehmen kann. Das eine sind Bäume, ja. Große Bäume, die haben einen sehr positiven Effekt auf das Thema der wahrgenommenen Temperatur, wenn ich mich als Mensch dort bewege. Warum? Ich habe zum einen natürlich den Verschattungseffekt. Wenn ich mich unter einem Baum befinde, dann strahlt die Sonne nicht direkt auf mich drauf. Ja, dann gibt es die Verdunstungskühlung. Ein großer Baum, der hat durch die vielen Blätter dann auch nochmal eine Verdunstung. Und das führt zu einem Kühleffekt. Man spricht von bis zu 8 Grad gegenüber einem unverschatteten Bereich unter einem Baum, den man da gegenüber, den man wirklich als Hitzeminderung dann auch erfahren kann. Und das ist natürlich ganz wichtig, dann in neuen Quartieren Bäume explizit dann auch in der Planung zu berücksichtigen. Im Umkehrschluss aber auch natürlich bestehende Bäume zu schützen und zu erhalten. Und da geht es darum, für die Kommunen auch entsprechende Pflegekonzepte dann zu erarbeiten, Bewässerung dafür zu sorgen, dass die auch im Sommer dann genau diese Leistung dann erbringen können.
Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, was noch wichtig wäre jetzt? Also du hast die Bäume auch mal angeführt.
Genau, und dann das Grün müssen wir in die Quartiere bringen. Und das sind dann nicht nur im Außenraum die grünen Flächen und die Bäume, sondern es darf auch das Grün an den Gebäuden sein. Und da sprechen wir nicht explizit von der Dachbegrünung, sondern speziell von der Fassadenbegrünung. Und das war auch ein sehr spannender Aspekt, dass wir eben erkannt haben, dass eine Fassadenbegrünung im ersten und zweiten Geschoss, also da, wo wir uns Menschen eher aufhalten auf dieser Höhe, eine sehr große Wirkung auch nochmal erzielen kann. Ähnliche Bereiche wie die von den Bäumen, die dann wirklich auch zu einer Abkühlung und zu einer Verbesserung des Mikroklimas dann auch herbeiführen kann. Und das war letztendlich auch das Tolle. Wir brauchen nicht die gesamte Fassade, vierte, fünfte Geschoss mit Fassadenbegrünung hochziehen, um da eine Wirkung zu erzielen, sondern das reicht wirklich in dem Bereich, wo sich der Mensch aufhält, dort die Begrünung zu machen, dort die entsprechend mit einer Bewässerung dann auch aktiv am Leben zu halten in den Sommermonaten. Und wir haben da eine Zahl, es war, glaube ich, knapp 30% der Fassade, die wir in den unteren Bereichen begrünen, dass das schon einen maximalen Effekt eigentlich gezeigt hat.
Also eigentlich eine relativ simple Maßnahme, auch wieder etwas, wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, etwas, was früher auch eher gang und gäbe war, dass auch Gebäude, ob es jetzt mit Naturpflanzen, mit Efeu so eigentlich auch schon begrünt waren. Wenn ich mir jetzt so mal Stadtbilder anschaue, ist das meistens alles sehr clean, sehr betonig, weiß, Stahl, glasig. Also sieht man eigentlich kaum. Vielleicht gibt es ja auch da wieder das Zurückerinnern.
Das Erkenntnis hat auch den riesen Vorteil, dass man, sagen wir, zum einen diese ersten zwei Stockwerke kannst du mit sogenannten bodengebundenen Pflanzen auch arbeiten. Also wenn du weiter oben begrünen willst, hast du immer das Problem, du brauchst irgendwelche Bewässerungssysteme oder Rinnen oder irgendwas, um das Zeug da oben auch einzupflanzen. Da kannst du ganz klassisch im Boden was einpflanzen und an der Fassade im Endeffekt hochwachsen lassen. Und der zweite sehr gute Effekt ist, du kannst die oberen Fassaden auch wiederum nutzen, um PV-Anlagen zu installieren, die unten wiederum ja, wo es eher verschattet ist, nicht so wirksam sind. Das heißt, es ergänzt sich eigentlich im Kontext, ergänzt sich das sehr, sehr, sehr gut.
Spannend, so, das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass die Fassade eigentlich das, was wir auf Dächern, auf Flachdächern oft haben, also quasi PV plus, dass man auch ein Gründach hat, auch in der Vertikalen funktionieren kann, indem man es aufteilt, der untere Bereich eher grün, der obere dann mit vertikalen PV-Modulen. Auch nochmal ein spannendes Konzept. Und das, was du auch eingangs, Tobias, gesagt hast mit den Bäumen, ja, vielleicht ist ja wirklich so, dass künftig ja Bäume wichtiger als Parkplätze auch werden für unser Wohlbefinden und vielleicht auch im Sinne von anderen
Mobilität. Definitiv. Also das ist ja auch das, was wir erfahren als Menschen. Also wo halten wir denn uns auf, wenn wir in meinem heißen Sommertag uns bewegen? Wir suchen den Schatten und deswegen auch diese Verschattung auch durch explizit herbeigeführte bauliche Maßnahmen ganz wichtig, weil das eben dann Aufenthaltsräume sind, wo wir uns als Menschen, als Familie, als ältere Leute dann auch in diesen Tagen, dann an den Nachmittagen dann auch hinbewegen können. Und Armin hat es gesagt, früher war so dieses Leitmotiv vor 20 Jahren, die solare Stadt, viel Sonne auf die Gebäude bringen, Abstände maximieren. Und heutzutage muss man dieses Dogma vielleicht nochmal überdenken und sagen, guck mal, vielleicht müssen wir den Schatten in die Stadt holen.
Ja, spannend. Also können wir auch gerne die Überleitung machen, wenn es darum geht. Ihr habt jetzt vom Gebäude gesprochen, ihr habt vom Quartier gesprochen. Wie schaut denn so wirklich ein klimaresilientes Quartier nochmal größer gedacht, auch auf ganze Städte bezogen, so in 2040 aus? Was macht es denn aus? Und gibt es eigentlich so Fehler, die wir heute tagtäglich immer noch machen, wo wir eigentlich schon weiter sein müssten, eurer Meinung nach?
Ich hatte von unserem Forschungsprojekt Grün-Blau gesprochen. Und Grün-Blau, das ist so das Bild, was ich von so einem zukunftsfähigen Quartier oder Stadt vor mir dann habe. Ja, grün, das ist dann das, was wir als Farbe im Außenraum dominiert sehen. Wir haben also Grünflächen, wir haben die Bäume, ja, vor den Gebäuden, die im Sommer Schatten geben und im Winter vielleicht durch den Laubabfall dann doch wieder die Sonne an die Gebäude hinbringt. Das kann man sehr schön kombinieren. Und auch das Grün an der Fassade sehe ich in diesem Zukunftsbild sehr schön. Wir schauen ja immer auf die Zielsetzung, die wir da in den Blick nehmen, Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung. Und das Blau ist für mich dann tatsächlich die Photovoltaik, weil wir damit das Thema Klimaschutz adressieren. Und das darf dann wirklich auch dominierend auch unsere Dachlandschaft prägen. Und das ist für mich dann ein Zielbild für so ein zukunftsfähiges Quartier, Grün und Blau.
Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild.
Genau, das Thema Blau, nicht Glas, sondern PV, kann man dann auch wunderbar als Verschattungselemente zum Beispiel auch mit einsetzen, was wir schon in vielen Gebäuden gemacht haben. Und was wir jetzt noch gar nicht betrachtet haben bei so einem klimaresilienten Quartier, ist vielleicht auch das Thema soziale Anpassung, die man mitnehmen muss. So, ja, ich habe meine Kindheit viel in Italien, im südlichen Italien verbracht, da ich von 12 bis 17 Uhr ist Siesta. Da hält man sich dann in den, sagen wir, Gebäuden auf, die sich gegenseitig verschatten mit kleinen Fenstern, da ist kühl und geht danach wieder raus und fängt danach wieder mit Arbeiten an. Einfach auch dann diese Hitzeperioden um die Mittagszeit, die dann eben halt, wenn man sich die Klimakurven anguckt von einem Tag, die tauchen eben mittags zwischen 2 und 6 eigentlich auf, da ist die Spitze. So, wenn ich da natürlich draußen dann unterwegs bin, 5 Uhr Feierabend ist meistens dann die heißeste Phase. Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen rangehen an das Thema.
Ja, und vielleicht ist es, weil du es auch gerade sagst, auch so ein kleiner Hinweis drauf, wie es unsere Vorstellung von, es muss so und so sein, so war es immer schon, aber vielleicht nehmen wir auch Dinge auf, sowohl jetzt, ihr habt von Gebäuden gesprochen, aus den südlichen Bereichen, von wie wird das gestaltet, aber vielleicht, wie gehen wir auch als Menschen und auch in dem sozialen Kontext, wie du Armin gesagt hast, miteinander um. Vielleicht übernehmen wir vielleicht auch so ein bisschen etwas von dem südlichen, dass wir Dinge nicht immer so ganz genau und es muss nur so sein oder ob das jetzt schwäbisch, bayerisch, wie auch immer ist oder deutsch, sondern vielleicht gibt es da auch Dinge, die uns auch jenseits von den Quartieren auch nochmal als Gesellschaft weiter vorwärts bringen. Und wenn ihr jetzt mal schaut oder wenn ihr euch vorstellen wollt, wenn wir uns in 10 Jahren uns hier wieder treffen würden, was gäbe es denn für euch so für Indikatoren oder woran würdet ihr denn jetzt festmachen oder erkennen, dass wir bei der Klimaanpassung wirklich erfolgreich weitergekommen sind?
Wir sitzen bei so einem Wetter draußen im Schatten und nicht in einem Gebäude.
Und haben es einfach schön zusammen.
Ja, und wir sitzen vielleicht nicht um 13 Uhr auf diesem Platz draußen, weil wir wissen, das ist die höchste Hitzebelastung, sondern vielleicht am späteren Nachmittag. Und für mich nochmal ein ganz richtiger Indikator wäre dann, wir sitzen vielleicht nicht allein, sondern auch mit anderen Menschen, weil es eben das Außenraumklima zulässt.
Okay, das finde ich richtig schön. Also ich glaube, das kann ich mir auch bildlich gut vorstellen. Ich finde jetzt von dem her, wir haben den Bogen gemacht von der technischen Seite her, von dem, was die Anforderungen sind. Wir sind von den Gebäuden größer geworden hin zu ganzen Quartieren, haben kurz in die Zukunft reingeschaut und ich glaube, etwas ist sicherlich geblieben, auch in dieser Folge, dass der Klimaschutz auf jeden Fall sehr, sehr wichtig bleibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, aber wir vielleicht in Klammern leider ja schon so weit sind, dass die Klimaanpassung zur zweitgrößten Aufgabe ist, auch von unserer Generation, weil manche Dinge lassen sich einfach nicht aufhalten und die sind einfach auch schon jetzt spürbar. Vielleicht ist auch etwas, was uns so mit wie vielen Dingen es auch leider verbunden ist für die ganzen Blaulichtorganisationen und so weiter, wenn solche Hitzewellen da sind, auch bei uns und spürbar sind, vielleicht wird da noch mehr getan in die Richtungen, die ihr gerade beschrieben habt, auch städtebaulicher Natur, dass Dinge sich sowohl auf behördlicher Seite, Reglements, aber auch von der Denkweise von Investitionen her gedacht, Ist jetzt eine günstige Bauweise wirklich das, was wir jetzt brauchen, oder wird es hinten raus viel, viel teurer letztendlich, auch mit den sozialen, menschlichen Schäden, Folgeschäden, die daraus entstehen? Und von dem her finde ich das wahnsinnig spannend und sehr, sehr wertvoll, wo ihr mit IGS-Plan dran arbeitet und versucht, Dinge einfach besser zu machen und besser zu gestalten. Ganz, ganz lieben Dank euch für dieses spannende Gespräch. Danke dir, Tobias, danke dir, Armin. Danke auch euch von IGS-Plan, dass ihr es möglich macht mit dem großen Team, das ihr habt. Habt ihr noch etwas, was ihr jetzt noch unbedingt loswerden wollt, wo ihr sagt, das wäre noch etwas, was ihr mitgeben wollt?
Alles Richtige gesagt.
Alles Richtige, Blau-Grüne auf Weg gebracht. Ja. Super, ich danke euch. Danke, dass ihr hier mit dabei wart.
Vielen Dank, Ralf, dass du hier warst.
Also, wenn euch diese Folge auch wieder gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast oder teilt ihn mit eurem Lieblingsstadtplaner, eurer Lieblingsbürgermeisterin oder einfach mit irgendjemandem, der vielleicht doch auch heutzutage gerade nochmal beschließt, einen Schottergarten anzulegen, und vielleicht denkt er auch eher in Blau-Grün. Und natürlich auch noch, schaut auch gerne bei Solar Lago vorbei, dem Netzwerk für die Energiewende, Resilienz und die Zukunftsgestaltung in der Bodenseeregion. Bis zur nächsten Folge, vielen Dank, und denkt immer dran, ein Baum, der beschwert sich nie über zu viel Wasser, ein Parkplatz, der schon. Besten Dank, tschüss.
Das war der Energy Talk von Solar Lago, dem Smart Energy Network. Einzeln sind wir clever. Gemeinsam werden wir schlau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.